Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Nils Minkmar ist mein Gast, Kulturjournalist und Autor, aber auch jemand, der Frankreich sehr gut kennt als Sohn einer französischen Mutter, eines deutschen Vaters. Sie haben viel Zeit ihres Lebens in Frankreich verbracht, tun das nach wie vor und können uns sicher einordnen und erklären, was viele ja nicht immer so richtig nachvollziehen können, wenn wir zum Beispiel auf jüngste Nachrichten aus Frankreich schauen. Der Marsch gegen das teure Leben, ein Aufruf zur Großdemonstration, der gestern Zehntausende gefolgt sind, aufgerufen von vor allem politisch linken Kräften. Jean-Luc Mélenchon spielt da eine ganz große Rolle. Aber auch mitmarschiert ist die frisch gekürte Literatur-Nobelpreisträgerin Annie Ernaux. Morgen soll es dann einen Generalstreik geben. Der hier schon lautstark ausgerufen wurde, Nils Minkmar. Ist das der Vorherbst eines heißen Herbstes?
Ja, das hatte sich schon angekündigt. Frankreich ist schon lange eigentlich für die Franzosen zu teuer. Ja, die Gehälter sind niedriger als in Deutschland, aber die Preise sind genauso hoch, wenn nicht manchmal sogar höher. Und das hat bestimmte wirtschaftliche Gründe dort, auch der Organisation, der Verteilung, des Vertriebs. Aber niemand ist da so richtig rangegangen. Und jetzt im Moment durch die Inflation und durch die Teuerung, die auch in Frankreich zu spüren ist, wird das wirklich sehr, sehr eng für die kleinen und mittleren Einkommen. Und deswegen wird das noch eine ganze Weile wahrscheinlich Frankreich jetzt mobilisieren, ja.
Das ist ja gerade so eine Art gesellschaftlicher Stresstest, den alle Gesellschaften, alle Länder erleben. Und ich finde es immer interessant, wie unterschiedlich dann doch auch Reaktionen sind. Und deswegen habe ich auch gerade den Namen, die Person Annie Ernaux erwähnt, hoch gefeiert, groß gefeiert, zu Recht auch in Deutschland für ihre Literatur. Aber nach dieser Entscheidung für den Literaturnobelpreis gab es ja auch da schon so die ersten Stimmen, die gesagt haben, naja, aber schaut doch mal, wo sie politisch so steht. Da ging es um die Israel-Kritik, die Nähe da zu dem Boykott, zu der Boykottbewegung BDS, aber eben auch die Nähe zu Jean-Luc Mélenchon, dem Präsidentschaftskandidaten der Linken, der ja immer durch so eine ganz, für Deutsche irgendwie so ein bisschen fremde Art des Linkspopulismus aufgefallen ist, der bei uns ja nicht so richtig funktioniert. Aber in Frankreich scheint das ja die vielleicht noch stärkere Antwort zu sein, als die wir bei uns hier eher von rechts erleben.
Ja, in Frankreich hat das eine ganz lange Tradition. Also dieses Streiken und dieses Rabatzmachen auf der Straße hat eben da auch wirklich politische Konsequenzen immer. Also man erreicht da auch richtig was. Das ist ein bisschen anders als hier, wo das nicht unbedingt zum Erfolg führt. In Frankreich führen große Massendemonstrationen, große Mobilisierung doch immer auch oft zu einem Nachgeben der Regierung. Ne, das muss man sagen. Und das ist eben, richtet sich immer gegen den Staat und jetzt weniger gegen die Arbeitgeber. Insofern ist das so eine französische, bisschen eine Folklore und eine Art, das andere, diese Sozialpartnerschaft, dass sich alle an einen Tisch setzen und alle miteinander reden, das ist da echt unterentwickelt. Und deswegen darf man sich nicht erschrecken, wenn das da immer ein bisschen laut zur Sache geht. Das ist da so. Bei der Annie Ernaux, ja. Es ist, ich habe oft in meinem Bücherschrank, gibt es schon ganz Bücher, die ich sehr schätze, die mir sehr viel bedeuten, wo ich die politischen Ansichten der Autorinnen und Autoren nicht teilen würde. Das ist bei Günter Grass so, ist bei Martin Walser so und bei vielen anderen. Und bei der Annie Ernaux ist es halt ein bisschen auch so. Ich finde Mélenchon eine gruselige Figur. Ich finde ihn einen Sektenführer viel mehr als einen Politiker. Aber ich verstehe sozusagen, sie beschreibt das ja auch ihre Herkunft und dass sie da so eine Art ihrer Herkunft treu bleiben möchte und dann denkt, sie marschiert da auch mit, wenn es darum geht, dass die Leute am Monatsende mehr Geld haben. Ja.
Was ist denn dann faul im Staate Frankreich, der von uns allen einst so geliebte Macron?
Macron hat, glaube ich, zu viel versprochen. Er hat sich übernommen, die Leute haben das wörtlich genommen. Sein Wahlkampfbuch hieß ja Revolution, das erste. Und die dachten jetzt wirklich, da kommt einer und macht alles anders. Er selber hat das wahrscheinlich auch von sich geglaubt. Aber da merkt man eben doch, wie wichtig Parteien sind. Ja, also er wollte ja das alte Parteiensystem überwinden, hatte seinen eigenen Club, aber die waren da nicht verankert in den Provinzen. Also er hat um sich herum nicht genug Leute, die so ein bisschen Frankreich abbilden. Ja, um ihn herum sind nur Männer, die so aussehen wie er im Wesentlichen. Und eine Premierministerin, die es echt schwer hat. Und das ist so, ich würde sagen, Macron allein zu Hause. Ja, das ist so ein bisschen sein Problem.
Wobei ja das, was Sie hier da beschrieben haben, also dieser Weg darüber, über Sozialpartnerschaften, über Verhandlungen, die Konflikte nicht so heiß werden zu lassen, das war ja schon sein politisches Programm. Also da die Leute eher zusammenzubringen und ein bisschen von der Straße runter rein in konkrete Verhandlungen. Aber das scheint nicht wirklich aufgegangen zu sein, weil er es nicht gut genug gemacht hat oder weil es doch zu wenig der politischen Kultur in Frankreich entspricht.
Ja, man hat da wenig Interesse, auch von Gewerkschaftsseite und von der linken Seite hat man ihm das nicht abgenommen. Ne? Man hat in ihm doch immer jemanden gesehen, der eher liberal, also in Frankreich heißt das eben arbeitgebernah, immer war und wirtschaftsfreundlich und so. Und er hat es nicht geschafft, sozusagen seine Credibility in die andere Richtung etwas zu erweitern, indem er vielleicht sein Kabinett entsprechend umbildet oder sowas. Und darum misstraut man ihm halt. Ne? Man denkt, ja, der will uns eh nur über den Tisch ziehen. Ist so ein bisschen schade, weil die haben eigentlich eine gute, der Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire hat da eine ganz gute und faire Politik gemacht. Die sind ganz gut durch Corona gekommen, haben gute Zahlen, aber für die Menschen ist einfach zu teuer.
Das weil Sie das anfangs sagten, genau, und jetzt auch wieder sagen, das Leben ist einfach zu teuer für die Menschen. Ist das eine deutsche Illusion, wenn wir auf Frankreich schauen, dass das eigentlich ein sehr gut und üppig ausgestatteter Sozialstaat ist? Also ich erinnere mich, dass auch bei Diskussionen um Mindestlohn und dergleichen, dass Frankreich uns da immer um Längen voraus war, also mit einem höheren Mindestlohn, dass auch insgesamt das Sozialsystem ja häufig eben auch ne, kritisch beäugt wurde als zu üppig und zu ausgestattet. Aber wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, wenn ich die Stimmen da von der Straße höre, scheint das ja nicht so zu sein.
Ja, das muss man ein bisschen differenzieren. Ich denke, es gibt objektiv ein Teuerungsproblem und auch ein Einkommensproblem. Aber der Ausbau des Sozialstaates, der ist top. Also auch die kulturelle Szene und so ist ein Sozialstaat, wie man ihn sich wünschen würde. Früher, wenn Sie da zum Arzt gehen sozusagen, dann kostet das, ich glaube, 26 Euro, Sie geben 30. Der Arzt zählt Ihnen das dann mit Münzen dann raus. Franzosen müssen gar nichts bezahlen und so. Also das ist, oder haben so eine Karte. Und dennoch haben die Franzosen den Eindruck, in einem üblen neoliberalen System zu leben. Das ist ganz merkwürdig, der französische Schriftsteller Sylvain Tesson hat mal gesagt, Frankreich ist ein Paradies, bevölkert mit Leuten, die glauben, sie leben in der Hölle. Ja? Und das stimmt schon so. Die denken aber, unsere Politiker sind die korruptesten und unser Schein. Das ist so ein ganz eigenartiges Kochen im eigenen Saft. Hängt auch damit zusammen, dass viele Französinnen und Franzosen das Land auch nicht so oft verlassen oder wenn, dann nur um Ferien zu machen irgendwo im Süden. Aber dass sie mal nach Deutschland kommen oder in andere Länder, das ist eher seltener Fall.
Ich musste das denken, als ich jetzt auch im Zusammenhang mit den Forderungen auf den Demonstrationen hörte. Rente mit 60. Da jault natürlich mein in den 90er Jahren neoliberal getränktes Herz auf und sagt, das können wir uns doch gar nicht mehr leisten.
Ja, das ich glaube auch gar nicht, dass das so wünschenswert ist, so eine frühe Rente. Man muss es natürlich differenzieren nach Berufen. Es gibt Berufen, wo es mit 60 schon Schluss ist, aber ganz, ganz viele andere natürlich nicht. Ich habe auch in Frankreich einen Nachbarn, der fährt immer Rennrad, der ist weitaus fitter als ich, der ist auch schon lange in Rente mit Mitte 50. Und ich weiß nicht, ob das überhaupt so erstrebenswert ist. Das ist irgendwie eine Forderung, die ich nicht unbedingt instinktiv nachvollziehen kann.
Wobei, wenn es einen Ort auf dieser Erde gibt oder viele Orte in Frankreich, an denen man sich gut vorstellen kann, schon auch ein bisschen früher in Rente zu sein, dann wahrscheinlich dort. Nils Minkmar, hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir dürfen Sie noch nicht in Rente schicken, wir müssen noch ein paar Themen besprechen. Und Annie Ernaux wird auch gleich nochmal eine Rolle spielen. Nämlich, wenn wir hier auf den Buchpreis blicken und mal gucken, ob Nils Minkmar wieder prophetische Fähigkeiten hat.